Weihnachten mit Pegida. Gemeinsames Weihnachtslieder singen vor der Semperoper. Bringt bitte alle eine Kerze mit. Das Motto der Veranstalter für die nächste Pegida-Demo morgen in Dresden klingt ganz nach Advent, Advent, ein Lichtlein brennt. Dabei geht es den, wie sie sich nennen, patriotischen Europäern doch um nicht weniger als den Kampf gegen eine vermeintliche Islamisierung des Abendlandes. Mehr als 75.000 Likes hat Pegida mittlerweile auf Facebook. Und 15.000 trieb es letzten Montag unter dem Label Pegida auf die Straßen von Dresden. Eine Stadt, in der sich die Angst vor einer Islamisierung des Abendlandes eigentlich in Grenzen halten müsste, denn in Sachsen leben kaum Muslime. Nicht nur deshalb irritiert die Pegida-Bewegung. Während die Anführer ziemlich eindeutig aus dem rechtsextremen Lager kommen, ist die Masse der Pegida-Anhänger weniger leicht zu fassen. Und dass sich viele von ihnen gewappnet mit dem Schlachtruf Lügenpresse weigern, Journalistenfragen zu beantworten, macht Erklärungsversuche nicht einfacher. Am Telefon ist jetzt der Münchner Soziologe Armin Nassehi. Guten Morgen, Herr Nassehi.
Guten Morgen, Frau Hondel.
Herr Nassehi, die Forderungen dieser oft schweigsamen Protestierer sind diffus und vielfältig. Gegen religiösen Fanatismus, kriminelle Asylbewerber abschieben oder für Meinungsvielfalt steht auf ihren Transparenten. Lässt sich dieses Sammelsurium diffuser Ängste und fremdenfeindlicher Slogans überhaupt auf einen gemeinsamen Nenner bringen?
Ja, das ist nicht ganz einfach, das auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Also die eigenen Papiere von Pegida, wenn man etwa an dieses Positionspapier denkt, das man auf Facebook abrufen kann, das ist ja selbst widersprüchlich. Auf der einen Seite versucht es liberal zu sagen, natürlich muss es ein Asylrecht geben, natürlich muss man die Menschen auch achten, wenn sie kommen. Wir haben nichts gegen Fremde, das Recht muss angewandt werden. Aber gleichzeitig gibt es dann auch durchaus sehr autoritäre und rechtslastige Sätze, wie die Polizei muss verstärkt werden, man muss unbedingt gegen Kriminalität vorgehen, gegen eine Kriminalität, die es womöglich in dieser Form gar nicht gibt. Und dann gibt es natürlich eine latente und manchmal auch manifeste Form dann doch der Fremdenfeindlichkeit, die ja im Titel mit der Islamisierung letztlich schon ausgedrückt wird, dass selbst der Hinweis darauf, dass es paradox ist, dass es in Dresden doch sehr wenige Muslime nur gibt, hindert jemanden nicht daran, ein diffuses Gefühl von Angst gegen Islamisierung irgendwie auch authentisch rüberbringen zu können.
Bundesjustizminister Heiko Maas hat die Pegida-Protestierer eine Schande für Deutschland genannt. Aber ja, inwiefern offenbaren diese Proteste aber möglicherweise auch oder vielmehr ein tiefer liegendes Problem der Demokratie in Deutschland? Denn offensichtlich fühlen sich diese Leute ja nicht oder nur unzureichend repräsentiert in den Institutionen der repräsentativen Demokratie.
Ja, der Bundesjustizminister hat womöglich normativ recht mit solch einem Satz, aber politisch ist es ein außerordentlich unkluger Satz. Vielleicht muss man dann auch erklären, was unter Demokratie zu verstehen ist. Demokratie ist keineswegs nur die Herrschaft der Mehrheit, sondern Demokratie zeichnet sich dadurch aus, dass sie immer versuchen muss, ja diejenigen, die gerade nicht zu den Siegern gehören, die sich nicht repräsentiert fühlen, die nicht diejenigen sind, die womöglich die Regierung gewählt haben, die diese Leute womöglich nicht für ihre eigenen politischen Idole oder Heroen halten, dass man die gewissermaßen auch mitnehmen muss. Also die Demokratie ist eine Herrschaftsform, die vor allem diejenigen, die gerade nicht gewonnen haben, auch loyal halten muss.
Ja, und Demonstrationsrecht gibt es ja nun mal, ne?
Naja gut, das Demonstrationsrecht gibt es natürlich und das gehört zu den demokratischen Rechten dazu, dass gerade diejenigen, die tatsächlich etwas zu sagen haben und sich nicht repräsentiert fühlen, diese Repräsentation auch in Anspruch nehmen. Also insofern, eine Schande ist es eigentlich nicht. Man könnte umgekehrt sagen, es ist ein Zeichen für ein demokratisches Land, dass auch diejenigen, die wir normativ vielleicht nicht für richtig halten, auch auf die Straße gehen können.
Nun ist aber doch so, dass Misstrauen gegenüber Politikern und auch der, wie die Pegida-Leute mit dem alten Nazi-Schlagwort sagen, Lügenpresse, dieses Misstrauen sitzt ja tief. Wieso eigentlich? Deutschland geht es doch vergleichsweise gut.
Ja, das Misstrauen sitzt in der Tat sehr tief und ich glaube, das hat zwei Dimensionen. Die eine ist eine unmittelbar politische. Wir erleben zurzeit sehr stark, dass es gerade auf der konservativen Seite des politischen Spektrums offensichtlich nicht gelingt, auch diejenigen einzufangen, die womöglich ein eher regional orientiertes Leben führen, in konkreten Milieus sich bewegen, womöglich nicht zu denen gehören, die sehr stark mit universalistischen Kategorien über das Politische nachdenken. Man könnte sagen, also die klassische konservative Kleinstadt kleinbürgerlichen Szenen der Gesellschaft, die werden zurzeit nicht repräsentiert. Die Funktion der CDU und CSU war es einmal, diese Gruppen zu repräsentieren. Die wollen inzwischen eher selber ein liberales, großstädtisches Milieu abbilden. Das können sie nicht mehr. Auf der anderen Seite haben wir übrigens was Ähnliches. Die Sozialdemokratie hatte mal die Funktion, die ökonomisch Abgehängten zu repräsentieren. Auch das schafft sie nicht mehr. Die Union, die kulturell Abgehängten, das schafft sie nicht mehr. Und insofern haben wir da ein Problem. Das wäre die politische Antwort.
Mit Blick auf diese politische Antwort hatte da also womöglich Franz Josef Strauß nicht ganz Unrecht, der immer gefordert hat, rechts von der Union dürfe es nichts geben in Deutschland?
Zur Not muss man auch mal Franz Josef Strauß recht geben. In der Tat, also das ist eine der wichtigen Strategien der Union gewesen, dass es rechts daneben keine wirklich legitime Form von politischer Repräsentation geben darf. Die AfD wird wahrscheinlich etwas Ähnliches für die Union sein, wie es womöglich die Grünen für die SPD mal gewesen sind.
Aber an den Ressentiments, die sich da bei Pegida Luft machen, ändert das ja nichts, wenn sie jetzt sozusagen irgendwie heim in den Schoß einer Volkspartei geholt würden, oder?
Da bin ich mir nicht ganz sicher. Also Ressentiments, die sind ja nicht einfach da. Für Ressentiments braucht man ein Milieu, braucht man eine Situation, braucht man womöglich auch Situationen, in denen man das aufschaukeln kann. Die Pegida-Proteste sind ja genau das, sowohl auf Facebook als auch im Real Life. Also diese Ressentiments sind nicht einfach da, sondern die werden durch Kommunikation miterzeugt. Also wenn die Menschen erleben, dass man Sätze, die man normalerweise nicht sagen kann, auf einmal vergleichsweise ungestraft sagen kann, dann kommen, glaube ich, die Gefühle, dass man diese Dinge authentisch wirklich mitfühlt, dann erst recht dazu. Wir stellen uns immer vor, dass in unserem tiefsten Innern die Dinge schon drin sind und sie dann rausgelassen werden. Ich fürchte, dass sie eher durch solche Veranstaltungen erst plausibel werden. Mhm. Und plausibel werden heißt, man benutzt gewissermaßen kommunikative Anker, an denen das möglich ist. Also wir reden von Islamismus. Also wir haben vielleicht kleinere Religionskonflikte in Deutschland, aber ein Problem mit dem Islamismus gibt es in Deutschland nicht. Aber als Marke funktioniert das sehr gut, Gefühle abzurufen, die man nun endlich auch auf den Begriff bringen kann.
Also da findet so eine gewisse Enthemmung statt, oder? Dass man jetzt so eine fremdenfeindliche Gesinnung, die sicher nichts Neues ist, früher fand das wohl am Stammtisch statt, also dass man sowas nicht mehr hinter vorgehaltener Hand in der Kneipe raunt, sondern mit Adventskerzen in der Hand auf der Straße zelebriert?
So ist es. Also man braucht gewissermaßen das Milieu, in dem das dann möglich ist, und das produziert sehr viel Zustimmung. Interessanterweise lässt sich diese Zustimmung dann auch nicht durch Argumente irgendwie verunsichern. Also es ist ja ganz interessant, dass wir hier beobachten, Sie haben den Begriff Lügenpresse bereits verwendet, wenn wir universalistische Argumente haben, also zum Beispiel sagen, dass Einwanderer eher Nettozahler als Nettoempfänger aus den Sozialkassen sind oder für das Bruttosozialprodukt wichtig sind oder wir in Deutschland eigentlich eine vergleichsweise erfolgreiche Einwanderungssituation haben im Vergleich zu vielen anderen Ländern, dann sind diese Argumente sogar eher eine Verstärkung dafür, dass gesagt wird, wir fühlen uns nicht repräsentiert, ihr nehmt uns gar nicht ernst, ihr sagt, dass es eigentlich gar kein Problem gibt, aber wir empfinden das doch in dieser Situation. Und man empfindet das natürlich deshalb, weil es kommunikativ bestärkt wird. Die Organisatoren von Pegida sind leider Gottes vergleichsweise klug, weil sie genau wissen, auf welcher Klaviatur dazu spielen ist, sodass sie auch vergleichsweise unverdächtige kleinbürgerliche Milieus dazu bekommen, auf die Straße zu gehen, das Gute zu wollen und womöglich etwas Negatives zu tun.
Irgendwie ist es ja fast schon wie beim Wetter, ne? Wo zwischen Temperatur und gefühlter Temperatur unterschieden wird. Aber wenn nun Fakten, Argumente und Aufklärung nicht helfen, was denn dann?
Ja, das ist eine schwierige Frage, wenn man das tatsächlich so genau wüsste. Also ich habe ja am Anfang unseres Gesprächs durchaus darauf hingewiesen, dass wir womöglich ein Problem mit der politischen Partizipation haben. Vielleicht muss man darüber nachdenken, was politischer Konservatismus heute tatsächlich bedeuten kann. Vielleicht muss man darüber nachdenken, ob es nicht also in den Gefühlen der Leute, die dort auf die Straße gehen, etwas gibt, was man durchaus auch ernst nehmen muss und nicht nur als eine Schande bezeichnen muss. Wenn das politische System sozusagen nicht in der Lage ist, das mit aufzunehmen, dann wird es in der Tat schwieriger. Für komplizierte Argumente sind die Leute, die sich ungerecht behandelt fühlen, selbst wenn sie das gar nicht werden, letztlich nicht zu erreichen. Ein Argument, das wendet sich und kehrt sich dann letztlich gegen sich selbst. Das ist eine paradoxe Situation, aber vielleicht gibt es auch so eine Art intellektuelles Missverständnis, dass wir glauben, dass alle, die auch nicht an Schreibtischen arbeiten, sondern im richtigen Leben an die guten Gründe glauben, diejenigen immer parat haben, wenn es darum geht, in Diskursen letztlich besser dazustehen als die anderen.
Pegida und die Demokratie. Vielen Dank, das war der Soziologe Armin Nassé von der Ludwig-Maximilians-Uni in München.